ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine, in dem wir natürlich auch auf die Entwicklungen im Nahen Osten schauen. Ich bin Astrid Korall.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Dienstag, der 17. März, und wir zeichnen diesen Podcast um 12 Uhr auf.
Es ist nicht unser Krieg, wir haben ihn nicht begonnen, wir wollen diplomatische Lösungen und ein schnelles Ende. Aber weitere Kriegsschiffe in der Region tragen dazu im Zweifel nicht bei.
Das ist nicht unser Krieg, hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius gesagt. Ein Satz, so oder ähnlich auch ausgesprochen von anderen europäischen Politikern. Sie haben diesen Satz über den Atlantik Richtung USA geschickt als Antwort auf Donald Trump. Denn der US-Präsident sieht im Krieg im Nahen Osten andere Länder in der Pflicht und hat die NATO zur Unterstützung aufgefordert, um die Straße von Hormuz zu sichern. Aber Trump wäre nicht Trump, wenn er seine Forderung nicht auch mit einer Drohung verbunden hätte.
Genau darüber, aber natürlich auch über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten selbst, wollen wir auch in dieser Ausgabe von Streitkräfte und Strategien sprechen, genauso wie über die Ukraine, die Auswirkungen des Krieges im Iran ja zumindest indirekt auch zu spüren bekommt. Wir schauen aber auch auf ein Thema, das, wie wir auch aus Zuschriften wissen, in diesen unruhigen und ungewissen Zeiten viele umtreibt. Die Frage, wie Deutschland eigentlich auf den Ernstfall einer militärischen Konfrontation vorbereitet ist. Damit hat sich unser Kollege Lennart Bannholzer intensiv beschäftigt. Mehr dazu später in unserem heutigen Schwerpunkt.
Zunächst aber, Kai, lass uns auf das gucken, was das ohnehin fragile transatlantische Verhältnis erneut stark belastet. US-Präsident Donald Trump hat ja ganz offensichtlich unterschätzt, welche Kreise der Krieg im Nahen Osten zieht, dass er eben nicht schnell beendet ist, dass die Auswirkungen auf die Straße von Hormuz und damit die Weltwirtschaft so deutlich, so spürbar sind. Und in dieser Situation erinnert Trump sich auf einmal an die Verbündeten in der NATO und er drängt sie, den USA bei der Sicherung der Straße von Hormuz zu helfen. Verbunden mit der Drohung, wenn es keine Reaktion gibt oder wenn die Reaktion negativ ausfällt, würde das sehr schlecht für die Zukunft der NATO sein, so wurde Trump in der Financial Times zitiert. Und verbunden auch mit dem Hinweis darauf, dass die USA der Ukraine helfen und er, Trump, im Gegenzug von den Verbündeten Unterstützung in der Straße von Hormuz erwartet. Trumps Problem ist aber, bei sehr vielen Staaten stößt er damit auf Widerstand. Zum Beispiel bei den EU-Außenministerinnen und Ministern. Niemand, so hat es EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas nach einem Treffen am Montag erklärt, niemand wolle aktiv in den Krieg eingreifen. Und natürlich seien alle besorgt darüber, wie der ausgehen wird.
Nobody wants to go actively in this war, and of course everybody is concerned what will be the outcome.
Es wird aber auch deutlich, wie verärgert die Europäer immer noch sind, dass sie auf der einen Seite nicht einmal in die Kriegspläne der USA und Israels eingeweiht waren und auf der anderen, dass die USA sie nun aber mit in die Verantwortung nehmen wollen.
Die Vereinigten Staaten von Amerika und Israel haben uns vor diesem Krieg auch nicht konsultiert. Iran hat es eine gemeinsame Entscheidung über das Ob nie gegeben. Deshalb stellt sich auch nicht die Frage, wie sich Deutschland hier militärisch einbringt. Wir werden es nicht tun.
Eine, wie ich finde, überraschend deutliche Ansage von Bundeskanzler Friedrich Merz, der auch gesagt hat, die NATO ist ein Verteidigungsbündnis und kein Interventionsbündnis. Deshalb sei die NATO hier auch nicht gefragt.
Und da ist die Lage ja relativ eindeutig. Es liegt eben kein Angriff auf das NATO-Bündnisgebiet vor. Insofern ist dies auch kein Artikel 5-Fall, wie es etwa der 11. September 2001, also der Angriff auf das World Trade Center in New York, also auf US-Territorium, war. Aber trotzdem müssen sich die US-Alliierten jetzt bohrende Fragen stellen, aus meiner Sicht. Und insofern ist das durchaus ein kleines Dilemma, in dem sich die Europäer befinden, auch wenn die meisten von ihnen, inklusive Deutschland, die Frage für sich schon beantwortet haben. Und sie haben ja deutlich gesagt, sie wollen sich in der Straße von Hormuz nicht an einer Militäraktion beteiligen. Ich finde, du hast da völlig recht, Astrid. Deutschland, allen voran der Bundeskanzler, ist sehr, sehr klar, sehr deutlich in seiner Ablehnung. Friedrich Merz, der mit Trump irgendwie stets eine Ebene der Kommunikation fand und eher dieser Umarmungsstrategie, so würde ich sie mal nennen, zuneigte und ja auch anfangs sehr gute Gründe fand, warum der Iran-Krieg gerechtfertigt und auch richtig sei, hat in den letzten Tagen dann doch deutliche Linien gezogen. Erstmals gezogen, muss man sagen. Er hatte am Freitag die zeitweise Aufhebung von Ölsanktionen gegen Russland als, Zitat, Fehler bezeichnet. Das war ein erster Testballon, jetzt also die klare Ansage von Merz, wir beteiligen uns nicht militärisch. Mag sein, dass der Bundeskanzler da eine Chance sieht, auch hier innenpolitisch in Deutschland zu punkten, weil dieser Krieg natürlich alles andere als populär ist. Und es gibt natürlich auch ein völkerrechtliches Problem, solange es kein EU, kein NATO oder kein Mandat der Vereinten Nationen gibt. Und all das wird es nicht geben, so sieht es jedenfalls aus. Aber ein Spiel mit dem Feuer ist es aus meiner Sicht zweifelsohne, denn wir wissen ja, ein erzürnter oder in seinem narzisstischen Stolz verletzter Donald Trump neigt zu durchgebrannte Sicherungsreaktionen, die dann auch Europa und der Ukraine schaden können oder eben auch der NATO.
Donald Trump benutzt jedenfalls in diesen Tagen ein Muster, das wir schon gut kennen. Eine Mischung aus Drohungen, Vorhaltungen und teilweise wirren Behauptungen. Und er macht klar, was er von den anderen erwartet, nämlich vor allem Dankbarkeit. Er hat auch gesagt, die USA hätten diese Länder mit der NATO über Jahre geschützt. Die NATO sei die USA. Und man könne Putin fragen, denn Russland fürchte nur die USA und nicht die Europäer.
We've been protecting these countries for years with NATO, because NATO is us. You can ask Putin. Putin fears us.
Kai, die Europäer haben nach meinem Empfinden durchaus recht, wenn sie sagen, wir sind nicht über den Krieg gegen den Iran informiert worden. Ihr, die USA, habt uns da nicht einbezogen. Aber mal unabhängig davon, dass die Europäer in der Ukraine auf die USA angewiesen sind, Trump vielleicht deswegen entgegenkommen müssten. Eine andere Frage, müssen sie nicht auch ein starkes eigenes Interesse haben, dass die Straße von Hormuz wieder sicher befahrbar ist? Und könnten sie, so wie manche Experten fordern, nicht Ja, aber sagen, also auf Trumps Forderung eingehen, aber selbst Bedingungen stellen, wie zum Beispiel mehr US-Unterstützung für die Ukraine?
Die Idee, die ja unter anderem von Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, geäußert wird, macht aus meiner Sicht Sinn. Aber ich habe doch ein bisschen Zweifel, ob Trump sich auf so einen Deal einlässt. Ich finde, die Sache ist höllisch kompliziert. Schon wenn man mal rein die politische Frage betrachtet, militärische Beteiligung oder nicht. Es kann Sinn machen, dem US-Präsidenten auch mal Grenzen aufzuzeigen oder auch Trump vor Augen zu führen, wie nackt man sich ohne Alliierte fühlen kann und auch die Botschaft über den Atlantik zu senden, du kannst nicht einerseits so tun, als seien wir nutzlos und verzichtbar, siehe zum Beispiel Afghanistan-Bemerkungen, wo ja Trump gesagt hatte, die Alliierten hätten da a little bit behind nur gewirkt, also im Hintergrund, oder Trump hat ja sogar gedroht, gewaltsam der NATO Gebiet zu entreißen, nämlich dem NATO-Partner Dänemark, siehe Grönland. Und er kann dann nicht ein paar Atemzüge später erwarten, dass wir dann hochmotiviert in einen Krieg ziehen, von dem Trump mal behauptet, er sei schon gewonnen und mal behauptet, die mächtige US-Militärmaschinerie bräuchte ohnehin niemanden. Das ist aus meiner Sicht absolut nachvollziehbar. Auch scheint sich jetzt die Lesart durchzusetzen, dass sämtliche Umarmungen, Unterwerfungen, Ego-Streicheleinheiten für Trump nicht viel genützt haben. Nun müsse man es eben mal anders probieren, so die Devise. Und an dem Argument, dass Trump durch ein Hineinziehen der Europäer in diesen Krieg er die Verantwortung teilen, sie auf mehrere Schultern verteilen will, ist durchaus etwas dran. Aber der Oberst AD Ralf Thiele hat ja in unserer letzten Sendung vom Freitag trotzdem gesagt, einen europäischen Militäreinsatz halte er für dringend notwendig. Deutschland als Exportnation habe ein dringendes Interesse an einem freien Warenfluss in der Straße von Hormuz.
Europa hätte längst schon hier Vorkehrungen treffen müssen, sich dort sichernd zu engagieren. Es ist relativ sicher, es wird einen hohen Prozent sein, 80-90% der begleitenden Schiffe wird man durchbringen können, aber es wird auch eben immer mal wieder Situationen geben, wo dann doch Schiffe getroffen werden.
Der Politikwissenschaftler Jan Techau von der Eurasia Group, der zuvor auch mal Redenschreiber im Bundesverteidigungsministerium war, hingegen sagte bei NDR Info, die Europäer sollten sich von Trump nicht verängstigen lassen. Die Drohungen Trumps hätten sich in gewisser Weise auch abgenutzt. Bei den Zöllen sei er vom Supreme Court belehrt oder eingebremst worden. Die Grönland-Annexionspläne seien auch am Widerstand in den USA selbst gescheitert.
Er ist da im Grunde ganz oft als Bettvorleger gelandet, wenn er als Tiger gesprungen ist. Und das wissen die Europäer auch. Deswegen würde ich jetzt sagen, nicht bange machen lassen. Wenn Trump wirklich die Ölpreisproblematik und damit die Gaspreisproblematik in den Griff bekommen will, wird er die Europäer brauchen. Das heißt, er kann sie nicht nur verschrecken, er kann sie nicht nur bedrängeln und versuchen, in irgendeiner Form in so eine Strafsituation zu bringen. Er wird sie brauchen, konstruktiv. Und das wird dem Präsidenten früher oder später aufgehen. Die Europäer sind in keiner guten Lage, aber sie sind noch nicht in einer so schlechten Lage, dass sie sich von Trump in dieser Sache jetzt kujonieren lassen müssen.
Diese Lage könnte aber natürlich noch eintreten, wenn sich der Ölpreis weiter erhöht. Ein Kalkül jedenfalls, Astrid, der Europäer bei dieser Absage an Trump könnte aus meiner Sicht auch sein, der US-Präsident gefährdet die NATO so sehr, es wäre eigentlich besser, wenn sein Stern weiter sinkt. Und dazu trägt der hohe Ölpreis und dieser unterschätzte Krieg ja derzeit bei. Warum dann für ihn sozusagen Wahlkampf machen und ihm dabei helfen, bei den Midterm-Kongresswahlen dieses Jahr erfolgreicher zu sein als nötig? Aber auf der anderen Seite tut der hohe Ölpreis natürlich, das hattest du ja angedeutet, auch den Europäern weh. Er tut ihnen sehr weh. Und letztlich auch der Ukraine. Also ein Interesse an fließendem Waren, an fließendem Öl- und Schiffsverkehr hat Europa natürlich schon.
Aber wie abhängig sind die Europäer eigentlich von der Straße von Hormuz? Schlüssel uns doch mal auf, wer wie stark betroffen ist.
Also besonders hart trifft es China, das ist ja bekannt, und auch Indien zum Beispiel, deren Ölimporte zu über 50% aus dem Golf kommen. Deshalb bemühen sich auch beide um nicht-militärische Lösungen. Auch andere asiatische Länder wie Japan oder auch Südkorea zum Beispiel hängen stark von Öl aus Nahost ab. Die Europäer nur zu einem sehr geringen Teil, auch wenn man die LNG-Importe gerade aus Katar nicht unerwähnt lassen sollte in diesem Zusammenhang. Was aber natürlich alle trifft und was Russlands Machthaber Putin freut, sind die hohen Ölpreise, die auch anderweitig eingekaufte Energie extrem verteuert. Und deshalb prophezeit auch Verteidigungsexperte Jan Techau, der Druck auf die Europäer, sich trotzdem dort in der Straße von Hormuz zu engagieren, dürfte noch steigen.
Und was das langfristig heißt, ist, dass es irgendwann nicht mehr um die Frage geht, tut man Trump einen Gefallen, muss man jetzt dann nachgeben, weil er drängelt, sondern es wird darum gehen, die eigenen Interessen zu wahren. Man ist eben darauf angewiesen, dass das Öl fließt. Man ist eben darauf angewiesen, dass diese Handelsroute offen bleibt. Wenn das am Ende in Europa zu Marktengpässen kommt, die wirklich richtig bedrohlich werden, dann werden auch die Europäer nicht mehr richtig zögern können.
Das erinnert mich zumindest fast ein bisschen an diese gestiegenen Militärausgaben und an das NATO-5-Prozent-Ziel, das ja nun vereinbart ist. Und zwar nicht, weil Trump so wahnsinnig viel Druck machte, das mag dazu beigetragen haben, aber vor allem, weil man die Notwendigkeit eingesehen hat, dass man diese hohen Militärausgaben braucht.
Wenn wir nochmal auf die Militär- oder Eskortmissionen in der Straße von Hormuz schauen, Kai, wären die denn überhaupt machbar oder wäre das viel zu risikoreich?
Also machbar wäre so eine Eskortmission durchaus, aber eben wegen der hohen Risiken ist die Motivation der Europäer eher überschaubar. Vor dem EU-Ministertreffen in Brüssel diesen Montag, das hast du ja auch schon angesprochen, schien eine Ausweitung der EU-Marinemission Aspides, übersetzt Schild, aus dem Roten Meer in die Straße von Hormuz durchaus denkbar. Hinterher war dann davon keine Rede mehr. Die Ablehnung unter den EU-Ministern war zu groß. Im Roten Meer, das nur als Beispiel, hatte man es ja nur in Anführungsstrichen mit den Houthi-Milizen zu tun. Auch sie Iran-Verbündete, doch auch die setzten den Handelsschiffen trotz des Begleitschutzes immer wieder zu. Der Iran selbst, dessen Landfläche ja direkt an der Straße von Hormus liegt, ist aber ein ungleich stärkerer Gegner, das ist bekannt. Nach wie vor soll der Iran über Antischiffsraketen, über Drohnen, über Mini-U-Boote verfügen, die in der zum Teil ja nur knapp über 20 Kilometer engen Route durchaus zum Problem werden könnten. Ganz abgesehen davon, dass nach wie vor unklar ist, ob der Iran dort bereits Minen verlegt hat. Militärexperten gehen daher davon aus, dass jedes Handelsschiff vermutlich von 2 bis 3 Marineschiffen eskortiert werden müsste. Und die müssten dann natürlich auch entsprechend ausgerüstet sein, also mit Raketen- und Drohnenabwehrschirmen, mit Minensuchkapazitäten, mit Begleitschutz aus der Luft, also mit Drohnen oder Helikoptern zum Beispiel. Auf jeden Fall wäre dieser Einsatz gegen die asymmetrische iranische Kriegführung durchaus eine Herausforderung.
Mhm. Die Straße von Hormus ist ja das eine. Auf der anderen Seite findet dieser Krieg auch an vielen anderen Schauplätzen statt. Welche Entwicklungen sind da erwähnenswert?
Israel und die USA setzen ihre Luftangriffe im Iran fort und dabei sind aktuell israelischen Angaben zufolge 2 Schlüsselpersonen dieses Regimes getötet worden. Ali Larijani, iranischer Sicherheitschef, Leiter des obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran, sowie auch der Kommandeur der Basij-Milizen, Gholam Reza Soleiman. Das ist jene Gruppe, die für die blutige Niederschlagung der Proteste im Iran verantwortlich ist. Der Iran setzt seinerseits Angriffe auf die Golfstaaten und setzt damit auch seine Taktik der Ausweitung dieses Krieges fort. Ich finde, Astrid, 2 Dinge sollten wir noch erwähnen. Zum einen geht Israel im Libanon verstärkt gegen die terroristische und mit Iran verbündete Hisbollah-Miliz vor. Und dabei verdichten sich nun Anzeichen, dass Israel eine große Bodenoffensive im Südlibanon plant. Reservisten sind zu diesem Zweck offenbar bereits eingezogen worden. Genau davor aber haben in einer gemeinsamen Erklärung 5 Staaten gewarnt: Frankreich, Italien, Kanada, Großbritannien und auch Deutschland.
Eine solche Offensive würde ohnehin die hoch angespannte humanitäre Lage und das dramatische Fluchtgeschehen weiter verschärfen. Deshalb fordern wir unsere israelischen Freunde eindringlich auf, schlagt diesen Weg nicht ein.
So die Warnung von Bundeskanzler Friedrich Merz. Was die USA angeht, so hatte Trump ja zu Anfang des Krieges angekündigt, eine Bodenoffensive gegen den Iran werde es auf gar keinen Fall geben. Jetzt aber hatte das Pentagon in den letzten Tagen US Marines, also Marineinfanteristen, in die Region verlegen lassen. Was jetzt alle Welt rätseln lässt, ist das doch die nächste Stufe? Kommen die doch zum Einsatz, etwa um das bereits hoch angereicherte Uran zu erobern, sicherzustellen, dass der Iran versteckt hält, oder eben doch auch zur Sicherung der Straße von Hormus? Oder ist das erstmal nur eine Drohkulisse? Denn das wäre ja politisch für Trump ein noch riskanteres Spiel als die Luftangriffe. Über das Wochenende hatten die USA ja die Insel Khark angegriffen, über die fast die gesamte iranische Ölausfuhr abgewickelt wird. Und in diesem Zusammenhang hatte Trump, auch wenn es nicht sein erster Satz in diesem Stil ist, einen bemerkenswert, geradezu irrwitzigen Satz gesagt: Man habe die Insel komplett zerstört. Aber er setzte noch hinzu, Zitat, wir schlagen vielleicht noch ein paar Mal zu, einfach nur zum Spaß.
Spaß in Verbindung mit einem Krieg, ja, kann man schwer glauben. Über den Zusammenhang zwischen Nahost und dem Krieg gegen die Ukraine haben wir hier bei Streitkräfte und Strategien schon oft gesprochen. Also über den Nutzen, den Russland daraus zieht. Nun hat auch der ukrainische Präsident Selenskyj eine Verbindung gezogen.
Ja, indem Selenskyj bei CNN und damit also für US und möglichst auch Trump-Ohren bestimmt erklärte, Russland versorge den Iran mit Shahed-Drohnen oder Nachbauten derselben. Denn anfangs war es ja der Iran, der Russland damit belieferte. Aber es ist kein Geheimnis, dass Russland diese, ja auch als Geran-Drohnen bekannte, längst selbst herstellt. Wenn Selenskyj jetzt das hervorhebt, dass Russland dem Iran nicht nur Zieldaten über US-Einrichtungen in der Golfregion liefert, sondern auch mit dem Material beliefert, das für solche Angriffe nötig ist, dann will er Trump natürlich mit der Nase möglichst darauf stoßen, dass Putin eben nicht ein Partner auf mindestens Augenhöhe ist, denn so scheint Trump ja Putin zu sehen, sondern ein Gegner. Ob das fruchtet, ist eher zweifelhaft, denn Trump beschenkt Putin regelmäßig, zuletzt mit den Ölsanktionserleichterungen. Oder er beschenkt ihn auch rhetorisch, wenn er zum Beispiel jetzt erneut gesagt hat, dass Russland aus seiner Sicht ganz sicher Frieden in der Ukraine wolle, Zelensky aber wohl eher nicht.
Jedenfalls gibt es derzeit wenig, das darauf hindeutet, dass Russland zu einem Ende der Kampfhandlungen bereit wäre.
Ja, Russland setzt seine mörderischen Luftangriffe weiter fort und macht auch bei dem Ziel, den gesamten Donbass zu erobern, keine Abstriche. Wobei ich wichtig finde, nochmal hervorzuheben, was Außenminister Lavrov in diesen Tagen bekräftigt hat, dass Russland nämlich noch lange nicht gesättigt ist, wenn es das gesamte Gebiet Donetsk militärisch oder am Verhandlungstisch bekäme. Er hat bei einer Pressekonferenz betont, dass die derzeitige demokratisch gewählte Regierung in der Ukraine zu den Root Causes, also zu den Wurzeln des Krieges zähle, womit er auch nicht zum ersten Mal klarstellte, dass Russland Regime Change im Nachbarland anstrebt und eben diese Demokratie dort dem autoritär regierten Russland ein Dorn im Auge ist. Was die militärische Lage betrifft, Astrid, so hatten wir immer wieder thematisiert, zuletzt die durchaus erwähnenswerten ukrainischen Rückeroberungen in Saporischschja und vor allem in Dnipropetrovsk, die Russlands Armee zwingen, Kräfte zur Verteidigung hierher zu verlegen, was damit die eigentliche erwartete eigene Offensive schwächt. Trotzdem hält Russland den Druck auf den Verteidigungsgürtel, auf die Achse Sloviansk-Kramatorsk im Donbass aufrecht, ohne dass dort massive Verschiebungen, was die Frontlinien angeht, zu verzeichnen sind. Weiter im Auge behalten sollten wir, finde ich, die Kampagne des Kreml gegen den Anbieter Telegram. Eine Kampagne, die verhindern soll, dass die Zivilbevölkerung mit Informationen versorgt wird, die sie nicht erhalten soll. Aber betroffen sind davon auch die Truppen an der Front, die laut Bloggern von diesem Kommunikationskanal stark abhängig sind. Ob das eine ähnliche Wirkung hat wie die Starlink-Abschaltung von vor ein paar Wochen, dafür ist es noch ein bisschen früh, dies seriös einschätzen zu können.
Vielen Dank, Kai, für den Überblick und die Einordnungen. Und damit kommen wir zum Schwerpunkt unserer heutigen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Dieser Schwerpunkt dreht sich diesmal um die Frage, was passiert eigentlich im Ernstfall, dann, wenn es zu einer militärischen Konfrontation in Deutschland kommen würde? Wie gut ist Deutschland vorbereitet? Für den Ernstfall hat die Bundeswehr einen detaillierten Plan in der Schublade, der sich Operationsplan Deutschland nennt und der weitgehend geheim ist. Und mein Kollege Lennart Bannholzer hat zu diesem Thema recherchiert, hat sich Übungen in Deutschland angeschaut und er hat vor allem auch mit der Bundeswehr gesprochen. Und Lennart war vor der Sendung bei mir im Studio. Ich habe ihn gefragt, wovon die Bundeswehr eigentlich ausgeht. Wie ist die Bedrohungslage in Deutschland?
Wir befinden uns nicht im Krieg in Deutschland, aber auch lange nicht mehr im Frieden. Lass mich doch so mit dem Zitat mal anfangen. Das hat Generalleutnant Bodemann vom operativen Führungskommando gesagt, der für diesen Operationsplan zuständig ist. Und er geht davon aus, dass Russland in einigen Jahren bereit sein könnte, die NATO in einem großen Krieg anzugreifen. Das ist ja so eine Äußerung, so eine Bedrohung, die hören wir ja immer wieder. Also auch Verteidigungsminister Pistorius hat ja mal gesagt, 2029 könnte es soweit sein, dass Russland angreift. So, das heißt, diese Analyse da ist relativ scharf, aber es gibt ja auch gegenteilige Äußerungen, die das relativieren. Fakt ist aber, dass wir ja jetzt schon in Europa immer wieder hybride und auch direkte Angriffe erleben. Also vielleicht muss man das nochmal kurz erklären. Was ist ein hybrider Angriff? Da geht es immer um die Zuschreibung. Also beim hybriden Angriff kann man am Ende nicht sagen, der und der ist es gewesen. Und das ist zum Beispiel der Fall bei Drohnensichtungen, wo man nicht genau weiß, okay, woher kamen die jetzt eigentlich? Kamen die aus Russland? Die Vermutung liegt häufig nah, aber häufig kann man es nicht bis zu Ende auch wirklich so klar attribuieren, das ist da immer der Fachbegriff, oder auch bei Hackerangriffen zum Beispiel, da ist es häufig auch nicht so eindeutig und das sind ja so die Dinge, von denen wir immer wieder hören, die tagtäglich oder immer wieder passieren. Und Das ist zum Beispiel auch etwas gewesen, was die Bundeswehr uns erzählt hat, dass es vor ein, zwei Jahren Baggerarbeiten gab an einer Pipeline, die Treibstoff an NATO-Flughäfen leitet. Also zum Beispiel, also durch Deutschland, zum Beispiel zur amerikanischen Airbase in Ramstein. Und an dieser Pipeline wurde Sprengstoff gefunden, der der Analyse nach wohl erst kürzlich dort verbuddelt worden ist. Das heißt, da hatte jemand provisorisch Sprengstoff verbuddelt, um den in irgendeinem Fall vielleicht zu sprengen, um diese Pipeline zu zerstören. Und auch da vermutet die Bundeswehr, dass Russland dahinter steckt. Das heißt, die sehen die Bedrohung relativ konkret im Hier und Heute.
Wenn man jetzt abseits der bereits heute stattfindenden Sabotage und Spionage auf mögliche Szenarien für einen Angriff schaut, worauf genau bereitet sich die Bundeswehr da konkret vor?
Also da geht es vor allem um mögliche Szenarien an der NATO-Ostflanke. Also wenn wir uns jetzt mal so die Europakarte grob vor Augen führen, östlich von Deutschland ist Polen, dahinter die Ukraine und grob drüber das Baltikum und das ist so ein bisschen eingeschlossen zwischen der russischen Enklave Kaliningrad an der Ostsee und Belarus. Und das sind so Gebiete, von denen man Gefahren befürchtet. Und ein konkretes Szenario, auf das man sich da vorbereitet, ist, was tut man, wenn Russland jetzt beispielsweise an der Grenze zu Estland aufmarschiert? Und das ist etwas, was der Operationsplan dann relativ konkret regelt, weil in dem Fall würde man sagen, man verlegt möglichst alles, was man hat an Soldaten, an Panzern, an Drohnen ins Baltikum, also an die Grenze, um so einen Angriff möglichst wenig lukrativ erscheinen zu lassen. Also wenn das ganze Baltikum quasi so ein Stachelschwein ist, den Begriff gab es ja in Bezug auf die Ukraine mal, dann hat Russland vielleicht wenig Interesse, wirklich anzugreifen, weil man nicht damit rechnet, weit zu kommen. Und das ist etwas, was der Operationsplan relativ konkret regelt. Also wie schafft man schnell möglichst viele Soldatinnen und Soldaten, möglichst viel Material an die NATO-Ostflanke, um dort abzuschrecken. Also die Hoffnung ist, dass es zu diesem Zeitpunkt, wo man diesen Plan in Kraft setzen muss, dass dann kein Krieg herrscht, sondern dass zu diesem Zeitpunkt ein Krieg droht, dass man den aber verhindern kann, indem man abschreckt. So, das ist so ein Szenario, was der Operationsplan relativ konkret beschreibt.
Was ist da deine Einschätzung? Wie realistisch ist so ein Szenario?
Naja, also wenn man sich so diese abstrusen Argumentationen anguckt, mit denen Russland tagtäglich die Ukraine angreift, ne? Also so Sachen wie, es gäbe da eine wie auch immer geartete russische Minderheit, die man schützen müsste, es seien NATO-Truppen im Land, es gäbe eine Bedrohung und es gibt einen wie auch immer gearteten historischen territorialen Anspruch, dann sind das ja alles so Argumente, die wendet der Kreml, wendet Russland auf die Ukraine an, die ließen sich ja aber in Teilen auch aufs Baltikum anwenden. Das heißt, wenn die russische Propaganda wollte, könnte sie da vieles einfach eins zu eins übernehmen. Jetzt kann man natürlich sagen, was interessieren uns diese, ich würde sagen, sehr irrationalen Argumente aus dem Kreml? Irgendeinen Grund finden die schon, um anzugreifen. Aber was man natürlich gleichzeitig nicht von der Hand weisen kann, ist, dass Russland in den zurückliegenden Jahren immer wieder Kriege gegen Nachbarn geführt hat, um diese zu schwächen, um für Unruhe zu sorgen. Also beispielsweise in Georgien und beispielsweise auch in der Ukraine zwischen 2014 und 2022. Das heißt, so ein Szenario, in dem Russland vielleicht nicht den großen Angriff startet, aber Dinge tut, die die NATO dazu zwingen zu reagieren, also so kleine Nadelstiche, die für sehr viel Unruhe sorgen können, die Volkswirtschaften schwächen könnten, weil Dinge nicht mehr funktionieren. Sowas kommt mir jetzt nicht so unwahrscheinlich vor, dass das früher oder später passieren könnte.
Wie muss ich mir das denn dann vorstellen, was du eben schon mal beschrieben hast? Wie viele Kräfte der Bundeswehr sind dann möglicherweise an der NATO-Ostflanke und wie viele eigentlich noch in Deutschland?
Also aus der Bundeswehr hört man, dass in so einem Szenario eigentlich ein Großteil der Truppe nicht mehr in Deutschland wäre, bis auf Stäbe, organisatorische Einheiten und so weiter, Logistik. Gleichzeitig wäre Deutschland nicht komplett ungeschützt, sondern man würde in dem Fall den sogenannten Heimatschutz heranziehen. Das sind freiwillige, ehemalige Reservisten, Leute, die sich jetzt nebenberuflich quasi als Soldatinnen und Soldaten engagieren. Und die würde man dann heranziehen und beispielsweise damit beauftragen, verteidigungswichtige Infrastruktur zu schützen. Also beispielsweise Stützpunkte zu bewachen, Flughäfen zu bewachen, solche Dinge zu tun. Und dieser Heimatschutz, da sind bis jetzt, oder es ist gerade geplant, dass man da 6.000 Soldaten etwa hat. Das wird sich aber höchstwahrscheinlich noch weiterentwickeln, weil in dem neuen Wehrdienst vorgesehen ist, dass die Reservisten, die über diesen neuen Wehrdienst generiert werden, dass die dann früher oder später auch in den Heimatschutz gehen. Das heißt, dass diese Truppe dann auch entsprechend anwächst.
Welche Art von Angriffen könnte es denn hier in Deutschland geben? Also vor welchen Herausforderungen könnten die Heimatschützer stehen? Du hast ja schon gesagt, sie sollen zum Beispiel kritische Infrastruktur schützen, Flughäfen, Häfen, Brücken, Treibstofflager. Also vor welchen Herausforderungen stehen die?
Also die Bundeswehr geht davon aus, dass in so einem Spannungsfall oder so einem Ernstfall, in dem der Fall eines Krieges immer wahrscheinlicher wird, sage ich jetzt mal so. Es geht ja immer um Szenarien, deswegen ist es immer nicht so ganz einfach, das zu benennen. Ne? Was ist der Ernstfall, über den wir hier reden? Aber in so einem Fall, in dem sich da etwas zusammenbraut an der NATO-Ostflanke, so würde ich es vielleicht mal formulieren, geht die Bundeswehr davon aus, dass das, was es jetzt schon gibt, also Spionage an kritischer Infrastruktur, Sabotage, Destabilisierung durch Fake News, dass das nochmal deutlich zunimmt. Und dann würde man eben in so einem Fall den Schutz kritischer Infrastruktur nochmal deutlich hochfahren. Das heißt, der Heimatschutz kommt wahrscheinlich dann in den Einsatz und solche Dinge würden passieren. Wenn jetzt aber tatsächlich ein Angriff stattfindet, das heißt, der Verteidigungsfall ausgerufen worden ist, es tatsächlich zu einem bewaffneten Konflikt an der NATO-Ostflanke kommt, dann geht die Bundeswehr davon aus, und da kann ich auch nochmal den Generalleutnant Bodemann zitieren vom operativen Führungskommando, der geht dann nicht davon aus, dass hier in Deutschland so eine große Panzerschlacht stattfindet, wie man das immer im Kalten Krieg also befürchtet hat, sondern er geht dann davon aus, dass es zum Einsatz von ballistischen Raketen, von bewaffneten Drohnen, von militärischen Spezialkräften gegen militärische Ziele geht. Also zum Beispiel gegen Energieversorgung, Bahnhöfe, Häfen, Eisenbahnverbindungen. Also all das, was für das Militär wichtig ist, was aber auch für die Zivilbevölkerung wichtig ist. Und der Operationsplan soll regeln, dass eben diese, wie der Bundeswehr spricht, verteidigungsrelevanten Strukturen gesichert werden.
Lennart, jetzt klingt das ja erstmal so, als wenn dieser Operationsplan ein Dokument ist, das man rausholt, wenn es ernst wird. Aber Plan und Wirklichkeit können sich ja erheblich voneinander unterscheiden. Kann man sich sicher sein, dass der Plan dann überhaupt auch funktioniert?
Also wenn man sich anschaut, was die Bundeswehr so tagtäglich tut, dann gehören da vor allem ganz viele Übungen dazu. Und da spielt natürlich auch der Operationsplan eine Rolle. Und so in dem Kontext konnten wir uns auch so ein paar Dinge angucken. Also beispielsweise im vergangenen Sommer in Rostock bei der Übungsserie Quadriga 2025. Da wurde unter anderem geübt, wie Militärkolonnen durch Deutschland zum Rostocker Hafen fahren, um dann dort auf ein Fährschiff verladen zu werden und nach Litauen verschifft zu werden. Und das alles ist da in dieser Übung unter angenommenen Spannungsbedingungen passiert. Das heißt, der Hafen wurde von bewaffneten Heimatschützern gesichert, die auslaufende Fähre wurde von Kampfjets und Marineschiffen beschützt und so weiter. Oder eine andere Übung in der Oberlausitz, gleiches Szenario, Militärkolonnen müssen durch Deutschland, dann nach Polen und nach Litauen, diesmal über den Landweg. Und da braucht man eben Versorgungspunkte. Das heißt, irgendwann muss getankt werden, die Soldatinnen und Soldaten müssen schlafen, müssen essen und all das muss ja irgendwie organisiert sein. Und in dem Fall hat man private Unternehmen eingespannt, zum Beispiel den Rüstungskonzern Rheinmetall oder das Sicherheitsunternehmen Securitas und die waren dann eben dafür zuständig, das alles zu organisieren. So, das heißt, das wird geübt. Das wird da auch schon gemacht, da wird auch jetzt schon Geld ausgegeben und soweit wir das sehen konnten, hat das größtenteils funktioniert. Aber wie gut dieser Plan ist, wird man wahrscheinlich erst so richtig wissen, wenn der Ernstfall eingetreten ist, was wir hoffentlich nie erleben werden.
Der Operationsplan Deutschland, der stammt vor allem aus der Feder der Bundeswehr, aber wie sieht denn die Zusammenarbeit aus mit Ministerien oder auch den Bundesländern?
Ja, also die Bundeswehr sagt ganz klar, der Operationsplan regelt das Militärische. Und für alles andere sind die Ministerien, ist der Bund, sind die Länder, sind die Landkreise, sind Unternehmen zuständig. Das heißt, da ist man sehr viel auf Zusammenarbeit angewiesen. Und da geht es auch sehr viel um, die Bundeswehr würde gegebenenfalls dies und jenes tun. Wie reagiert man darauf? Das heißt, da geht es dann darum, zusammenzuarbeiten. Das geht dann aber häufig über diesen Operationsplan schon deutlich hinaus, weil das, was dann ein Landkreis beispielsweise vor Ort regelt, ist etwas, das steht dann nicht im Operationsplan drin, muss aber geregelt sein, damit der Operationsplan funktioniert. Wenn man es konkret machen will, zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, es finden ganz große Militärtransporte statt. Wie regelt man das? Um da so ein bisschen bildlich zu sprechen, wir waren vergangenen Jahr bei der Übung Red Storm Bravo hier in Hamburg, wo eine Militärkolonne aus 70 Fahrzeugen circa nachts quer durch die Stadt gefahren ist. Oder quer durch die Stadt ist ein bisschen übertrieben. Also aus der Stadt raus, sage ich mal so, aber durchaus durch Hamburger Straßen. Und wir standen da an der Straße und haben das beobachtet und das hat echt gedauert, bis diese 70 Fahrzeuge mal vorbeigefahren sind, weil da ist dann auch, da wird die ganze Straße, wird von der Polizei dann mehr oder weniger gesperrt, begleitet. Das heißt, da sind einfach viele, viele Fahrzeuge unterwegs und es dauert lange, bis die vorbei sind. Und in dem Fall waren es 70 Fahrzeuge. Wenn wir uns jetzt aber vorstellen, dass die Bundeswehr und die NATO-Nachbarstaaten, die wir so haben, alles, was sie haben, gen Osten, durch Deutschland, durch, verschicken, dann reden wir über einen unglaublich großen Maßstab. Und das muss alles geregelt sein. Das heißt, es würde dafür sorgen, dass beispielsweise auf den Autobahnen wahrscheinlich ganze Spuren gesperrt werden müssen, wo man sich dann auch schnell fragen kann, okay, das, was sonst auf diesen Spuren fährt, LKW-Verkehr und so weiter, wo fahren die dann lang? Was ich damit sagen will, es schließen sich ganz, ganz viele Fragen dann daran an und das will eben alles geregelt sein. Und da kommen ganz viele andere Akteure ins Spiel, die weit über die Bundeswehr hinausgehen.
Du hast es ja eben schon gesagt, der Operationsplan schaut vor allem auf das Militärische. Aber wie konkret wird die Bevölkerung in Deutschland dann geschützt?
Ja, ich habe den Eindruck, dass die Bundeswehr da sehr hinterher ist zu sagen, andere Stellen müssen auch was tun, eben weil die Bundeswehr viele Dinge auch nicht leistet oder leisten will oder leisten kann. Das heißt, andere Stellen müssen ihrerseits auch Pläne entwickeln. Also zum Beispiel die Länder, die Landkreise, aber auch der Bund mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Das sind Stellen, die für den Katastrophen- und den Zivilschutz zuständig sind und dann eben auch viele Pläne entwickeln müssen.
Kannst du das nochmal genauer erklären? Also Katastrophenschutz, Zivilschutz, wo ist da der Unterschied?
Ich würde mal sagen, der wichtigste Unterschied liegt da in der Zuständigkeit. Katastrophenschutz, das regeln die Länder und die Landkreise. Da geht es um Katastrophen, beispielsweise Hochwasser, Waldbrände, kann aber auch Havarie einer Chemieanlage sein. Und das regeln erstmal die Feuerwehren, die Landespolizeien, Hilfsorganisationen, also der klassische Katastrophenschutz. Und wenn wir von Zivilschutz sprechen, dann geht es um den Schutz der Bevölkerung in einem militärischen Konflikt. Und der wird dann nicht mehr von den Ländern organisiert, sondern hat der Bund die Federführung. So, weil der Bund aber eben auch für all das jetzt nicht unbegrenzt Kapazitäten zur Verfügung hat, muss der dann wiederum auf die Länder mit ihren Katastrophenschützern zurückgreifen. Das heißt, da muss auch eine sehr enge Verzahnung und Planung stattfinden.
Und die Bundeswehr, also mir fällt ein, dass die ja durchaus schon mal geholfen hat, wenn es zu Katastrophen gekommen ist, also Corona zum Beispiel oder die großen Waldbrände in Mecklenburg-Vorpommern.
Genau, also normalerweise darf die Bundeswehr ja im Inland eigentlich nichts tun, außer sie wird darum gebeten im Rahmen der sogenannten Amtshilfe bei irgendwelchen Katastrophenlagen. Und da muss man sich natürlich darauf einstellen, wenn die Bundeswehr plötzlich ganz große Aufgaben an der NATO-Ostflanke hat und dort präsent sein muss in einer ganz großen Zahl, dann kann die wahrscheinlich solche Dinge im Inland dann nicht mehr übernehmen. Das heißt, Truppenaufmarsch an der NATO-Ostflanke und großer Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern, da wäre Mecklenburg-Vorpommern, wäre das Land, der Bund, die Landkreise, also alles, was hier ist, wahrscheinlich erstmal auf sich alleine gestellt. Und auch das muss eben gedacht werden. Ne? Also wie wird sowas in Zukunft geregelt? Wie kommt da ein Landkreis im Zweifelsfall auch ohne die Bundeswehr zurecht?
Jetzt hast du ja sehr schön beschrieben, was die Bundeswehr auf der einen Seite tut, was möglicherweise Landkreise, was der Bund zu tun hat. Aber wie steht es denn um jeden Einzelnen? Also gibt es Empfehlungen, was jeder tun kann, jeder tun sollte, um für so einen Ernstfall auch vorbereitet zu sein?
Ja, die gibt es. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe beschreibt das relativ genau, was jeder vorbereiten sollte. Also es gibt da eine Broschüre, die ist jetzt im Oktober 2025 ist die nochmal aktuell rausgekommen und da wird relativ genau beschrieben, was sollte man zu Hause haben beispielsweise. Was aber, und das ist meines Wissens neu, auch zum Beispiel drin steht, ist sowas wie die Regel der zwei Wände. Und da geht es darum, dass man sich Gedanken drüber machen soll, in meinem Zuhause, wo ist denn wohl der sicherste Ort, wenn jetzt hier in der Nähe Explosionen stattfinden? Also das ist etwas, die Menschen in der Ukraine, die wissen sehr genau, wo ihre Zimmer mit zwei Wänden sind. Und das Bundesamt für Katastrophenschutz fordert uns in dieser Broschüre auch auf, uns da mal Gedanken drüber zu machen, wenn ich das mal so zusammenfassen darf.
Lennart, vielen Dank, dass du bei uns warst und für all die Erklärungen und Erläuterungen zum Operationsplan Deutschland.
Dankeschön.
Und die NDR-Story Verteidigung vor der Haustür, wie gut sind wir vorbereitet, finden Sie auch in der ARD-Mediathek. Den Link packen wir in die Shownotes.
Und das war's für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Astrid Korall.